Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Man sagt ja normalerweise, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, aber jetzt war es gar nicht so richtig was mit einem Schatten, denn obwohl ja das Kinderdepot von Scalable schon ein paar Wochen angekündigt war, ist der Start dann ganz plötzlich erfolgt. Nämlich gestern. Aus heutiger Sicht, wo wir die Sendung live stellen, am 24.10. ist es gestern gewesen, wo das Kinderdepot live gegangen ist. Das heißt aber nicht, dass diese Ausgabe von Echtgeld TV nur für Väter und Mütter interessant ist, denn das, was wir an Sparvorschlägen zu machen haben und was wir dazu auch an Inhalten besprechen, ist auch für die Leute geeignet, die anfangen. Aber für Kinder wird es eben auch noch interessanter und mit Christian wird es noch spannender. Und deswegen herzlich willkommen, Christian Virühl, Chief Economist von Scalable Capital und natürlich Mitgründer dieses Kanals. Hi, wie geht's?
Ja, hello again. Ja, gut geht's. Ja, ich freu mich ja, dass wir jetzt mit Kids live sind, weil das ist ein wirklicher Meilenstein, weil das Thema grundsätzlich für mich als Vater natürlich sowieso vertraut ist. Und ich habe es ja früher als Daddy-Blogger so in der Family-Bubble schon mitgekriegt, dass es ja auch ein guter Aufhänger ist, generell über Geld für sich selbst nachzudenken, wenn dann das Thema Kinderdepot ansteht.
Und wenn die Kleinen eben noch ganz klein sind, dann hat man eben einen Zeitraum so zunächst mal, der in der Regel wichtig ist, von so 18 Jahren vor der Brust, um den es dann in der Regel erstmal geht, bis dann die Volljährigkeit erreicht ist. Bei der 21 gelten sie dann als erwachsen, was für das Strafrecht mehr Folgen hat, womit hoffentlich keins von euren Kindern in irgendeiner Form zu tun hat und ihr hoffentlich auch nicht hattet. Damit wir aber auf der rechtlichen Seite auch mit Strafrecht oder Wertpapiergesetzen oder sonstigen Dingen überhaupt nichts Negatives zu tun bekommen, brauchen wir noch eine Sache, den Disclaimer, und der kommt jetzt.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Und nachdem wir jetzt den Disclaimer auch hinter uns haben, können wir damit anfangen, an die Zukunft zu denken. Für die nächsten, vielleicht ja sogar 18, vielleicht aber auch bis zum 21. oder wie lange ihr auch immer für eure Kinder und mit euren Kindern zusammen dieses Sparverhalten aufrechterhalten wollt. Wichtig auf jeden Fall, bis zum 18. Geburtstag hat sich Scalable diverse Besonderheiten einfallen lassen. Unter anderem gibt es so etwas wie Taschengeld. Das gibt es bei Brokern in der Regel selten. Und es hängt damit zusammen, dass die Kosten von Scalable für 200 ETFs aus den Häusern Xtrackers und iShares auf Null gesetzt werden. Und da gibt es etwas, Christian, das nennt sich Taschengeld und das kommt quartalsweise.
Ja, die akkumulierten Gebühren werden automatisch ausgezahlt und dann quartalsweise reinvestiert in die ETFs, aus denen sie stammen. Das heißt, man hat wirklich dann bei diesen 200 ETFs null Gebühren. Dazu sowieso null Gebühren fürs Konto, fürs Depot und der Sparplan an sich ist natürlich auch kostenlos, denn es geht ja um eines, wenn Eltern für Kinder sparen, dann soll natürlich dieses Geld auch fürs Kind arbeiten und nicht für die Finanzindustrie. Und da freuen wir uns schon, dass wir das auf diese Art und Weise gewährleisten können.
Ja, und das ist eine Sache, die eben ja dann vor allen Dingen für die bis 18-Jährigen zugutekommt und die dann mit einem Grundstock auch aus diesen ersten 18 Jahren rausgehen können, der sich schon ganz ordentlich anfühlen kann. Zum Beispiel bei einer Anlage des Kindergeldes von im Moment 255 Euro bezogen auf 18 Jahre und vielleicht noch das eine oder andere Geburtsgeschenk von Großeltern, von Onkeln, von Tanten, die ich mal mit 5.000 Euro zusammengefasst angesetzt habe, kommen bei 8% Wertentwicklung, die Aktien ja in der Regel zugeschrieben werden, am Ende 143.424 Euro. Und die wollen wir an der Stelle nicht vergessen, 83 Cent raus. Was bedeutet bei 60.080 eingezahlten Euros 83.344 und 83 Cent Ertrag. Und da ist jetzt eine Sache ganz wichtig und mit zu berücksichtigen, die schon auch gerade für Kinder eine Besonderheit darstellt und wo man sich dann schon mal mit beschäftigen sollte. Es gibt sowas, Christian, wie eine Nichtveranlagungsbescheinigung. Und die hat es für, gerade für Kinder in sich, denn sie bringt sowas wie Steuerfreiheit mit sich.
Ja, sie bringt also Kinder in den Genuss, diesen Grundfreibetrag von aktuell 12.096 Euro ähnlich automatisiert nutzen zu können wie den Sparerpauschbetrag von 1.000 Euro und den Sonderausgabenpauschbetrag von 36 Euro. Heißt also in Summe 13.132 Euro können Kinder steuerfrei einnehmen pro Jahr. Damit man eben nicht nur den Freistellungsauftrag hat, braucht es diese Nichtveranlagungsbescheinigung. Die kann man bei seinem Wohnsitzfinanzamt beantragen und dann bequem digital im Scalable Broker hinterlegen, sodass dann immer klar ist, also bis zu diesem Betrag pro Jahr werden auch bei Transaktionen hier, wenn da Gewinne realisiert werden, keine Steuern mehr abgezogen. Man kann sich also dann sparen, im Bedarfsfall das hinterher über eine Einkommensteuererklärung fürs Kind zurückzuholen. Das macht einfach vieles einfacher und natürlich dieser Grundfreibetrag, dieser erhebliche Sockel ermöglicht dann ja auch mit dem Vermögen unter Umständen etwas aktiver umzugehen, denn also wenn man einen Steuerfreibetrag hat, der will natürlich auch genutzt werden und man sollte ihn nicht verfallen lassen, denn wenn man ihn bis zum 31.12. eines Jahres das nicht genutzt hat, dann kann man ihn ja leider nicht vortragen, sondern es gibt dann im neuen Kalenderjahr neuen Freibetrag, aber das, was Silvester nicht genutzt wurde, verfällt einfach und das muss nicht sein. Insofern kann es also Sinn machen, gerade so zum Jahresende, wenn dann noch nicht ausgeschöpfter Freibetrag ist, egal ob es jetzt nur der Sparerpauschbetrag ist oder auch noch der Grundfreibetrag dazukommt, da vielleicht auch nochmal steuerpflichtige Gewinne durch Realisierung von Positionen zu produzieren und dann in dem Zusammenhang gleich ein Rebalancing vorzunehmen, also die Strategie ein bisschen zu readjustieren. Das sichert einerseits, dass man nah an dem immer investiert ist, wie man investieren möchte und zum anderen, dass man eben keine steuerlichen Nachteile hat, sondern dass man sukzessive auf den Namen des Kindes schon mal diesen Freibetrag quasi ausnutzt. Ja, wichtig ist, diese ganze Geschichte mit dem eigenen Sparerfreibetrag, dem Grundfreibetrag des Kindes, dem Sonderabgabenpauschbetrag, die funktioniert natürlich nur, wenn wir über dieses Kinderdepot reden. Also wenn man auf den Namen des Kindes spart und nicht auf dem eigenen Depot irgendwie Geld für sich zurücklegt. Das heißt auf der anderen Seite, wenn man auf den Namen des Kindes spart, also Geld auf das Konto des Kindes einzahlt und dann davon investiert. Das Geld gehört dem Kind. Man kann da nicht zwischendurch ran und man kann nicht überlegen, okay, jetzt habe ich 5 Jahre fürs Kind gespart, ordentliches Vermögen ist jetzt da und naja, jetzt brauche ich aber ein neues Auto, jetzt ziehe ich die Kohle mal wieder aus dem Kinderdepot ab. Das geht nicht.
Genau, da spricht das Finanzamt dann von einer verdeckten Schenkung, weil sie dann eben unterstellt, dass man es vor allen Dingen zur Gestaltung von steuerlichen Möglichkeiten nutzt und das solltet ihr auf keinen Fall tun. Das heißt, das Geld, was auf dem Kinderdepot liegt, das sollte da dann auch liegen bleiben unbedingt, denn ansonsten kann es dazu unschönen Szenen mit einem Amt kommen, mit dem man einmal im Jahr was zu tun haben sollte, nämlich dann, wenn man seine Steuererklärung hoffentlich fristgerecht abgibt. Hust, Kritik an die eigene Adresse. Dann ist es eben so, dass ihr damit sehr, sehr viel Freude haben könnt. Denn ich habe ja eben schon gesagt, 83.300 Euro, das ist eben über einen Zeitraum von 18 Jahren angekommen. Und natürlich aufgrund des Zinseszinswegs kommt viel erst am Ende. Dennoch ist es aber so, dass man ja auch beim Ansparen auch mal in außergewöhnlich guten Börsenjahren vielleicht mal eine spezielle Boomphase mitgenommen hat. Und das kann dann eben sein, wenn vielleicht die ersten 20.000 Euro zustande gekommen sind. Und es ist eine starke Phase, wo die Aktienmärkte, auch sowas gibt es ja, mal 50% zulegen. Dann sind es 10.000 Euro, die ein Fondsvermögen, ein ETF-Vermögen dann zugelegt hätte. Und in so einer Situation in der Lage zu sein, solch ein Vermögenszuwachs dann auch mal zu realisieren und sich dann konkret mit einer ähnlichen oder vielleicht einer etwas differenzierten Alternativanlage Gedanken zu machen, das ist etwas, was sehr interessant ist und was diese NV-Bescheinigung, ja, dann gerade für Eltern zu einem zusätzlichen Tool werden lässt, was ihr unbedingt nutzen solltet.
Ja, und dazu kommt natürlich auch alle weiteren Themen, die zum Beispiel mit Schenkung oder Vermögensübertrag von Eltern oder Großeltern zu Kindern zu tun haben, setzen ebenfalls voraus, dass das Geld aus dem wirtschaftlichen Einflussbereich der Eltern oder Großeltern auf den Namen des Kindes angelegt wird. Und dafür braucht es eben ein auf den Namen des Kindes lautendes Depot. Insofern ist dieses Kinderdepot aus vielerlei Hinsicht, aus vielerlei Gründen ein sehr, sehr wichtiges Instrument für das Kind, beziehungsweise um all das umzusetzen, was man sowieso für das Kind vielleicht tun möchte. Es ist ein sehr mächtiges Instrument. Klar ist, man gibt damit die Souveränität über das Geld ab. Man kann zwar entscheiden, wie es verwaltet wird, wie es angelegt wird, aber wenn das Kind dann 18 wird, erlischt der Kontozugang der Eltern. Das Kind kriegt den alleinigen Zugang und kann also theoretisch, ja, wenn es dann morgens die Information bekommen hat, mittags alles, was da an ETFs ist, auf den Markt werfen und dann abends, ja, zum 18. in der Disco mal so richtig die Korken knallen lassen. Und da kannst du als Mutter, als Vater nichts machen, aber man hat halt 18 Jahre Zeit, dem Kind einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld nahezubringen. Und diese Zeit gilt es zu nutzen. Das heißt also gerade,
dass du die Gelegenheit an dieser Stelle verstreichen lässt, Rambo, Zambo, Lambo zu sagen. Damit habe ich gar nicht gerechnet.
Naja, Rambo, Zambo, Lambo, ja, also ich meine, Rambo, Zambo hat uns ja Friedrich Merz beschert, denn den Rambo haben wir nicht nur im Weißen Haus sitzen, da gibt's auch noch ein paar andere und naja, Van Lambo ist halt so eine Geschichte, ist halt momentan so eine Formel, unter die ich ganz gerne so ein paar Überlegungen zur geopolitischen und volkswirtschaftlichen Lage fasse. Ja, aber natürlich, ne, also ist ja etwas, worüber ich auch nachdenke, wie kann ich verhindern, dass mein Sohn am 18. sagt, Papa, Mensch, das ist ja voll geil, dass du jetzt so schön für mich angespart hast. Ich wollte den Lambo Hurrikan nicht schon nur in Lego haben, sondern ich wollte immer schon den mal in echt haben. Tja, kann ich nichts machen, ne?
Aber dann wäre auf dem, also das muss man als Risiko bei so einer Geschichte ja eben immer mit betrachten, aber dann muss man eben auch sagen, dann wäre auf dem Weg zur 18 eben schon das eine oder andere auch in der Erziehungsthematik schiefgelaufen, genau. Wenn der erste Kauf, den ein dann volljährig gewordenes Kind tätigt, ein Lamborghini ist. Oder überhaupt ja, also, ein Auto, überhaupt ein ja, Auto.
Außer 20.000 Euro. Außer es ist natürlich irgendwie vielleicht ein Lamborghini, der irgendwie ein bisschen ein Sammlerstück ist und er kauft ihn in dem Moment, wo er gleichzeitig schon einen Käufer hat und der will damit sein erstes Handelsgeschäft machen. Also dann können wir drüber reden, aber es wäre mir trotzdem ganz recht, wenn er das mit mir vorher mal erörtert. Nee,
nimmt ist hoffentlich ganz einen Countertouch.
Ist ganz klar, du hast. Ja, der Countertouch ist natürlich so eine Ikone der 80er Jahre mit diesen Flügeltüren und dem mächtigen Heckspoiler. In Weiß vor allen Dingen. Sehr, sehr schön. Ja, aber weg davon. Also wir haben 18 Jahre Zeit, unseren Kindern ordnungsgemäßen Umgang mit Geld beizubringen. Und wenn wir uns nicht zutrauen, das hinzukriegen, naja, weiß ich nicht. Fänd ich ein bisschen schade. Insofern, ich traue es mir zu und deswegen hat Julian auch ein Kinderdepot. Also momentan noch mehrere, weil es gab ja noch ganz bei Scalable, aber da freue ich mich natürlich auch, das zu konsolidieren.
Das ist das eine. Es gibt eine Sache, die ist auch noch mit dabei. Wir reden ja jetzt quasi über das Kinderdepot und über dieses ganze Ansparthema. Aber innerhalb des Kinderdepots gibt es eben auch eine Möglichkeit, die Scalable anbietet, und die bietet sie ja auch für alle anderen Kunden an, die nicht Kinder sind oder die 18 auch schon überschritten haben. Und das Ganze nennt sich Scalable Wealth, wo man sich ja auch, nachdem man ein Risikoprofilabfrage hinter sich gebracht hat, für eine bestimmte Anlagestrategie aus mehreren entscheiden kann vermutlich auch mehrere nehmen und die nebeneinander stellen. Aber hier ist beispielsweise ein Weltportfolio mit drin, wo man das Ganze klassisch macht und mit einer Goldergänzung hat. Und das ist natürlich im aktuellen Umfeld trotz des starken Goldanstiegs und des ganz jüngsten Rückgangs eine ganz interessante Geschichte, weil man hier eben die Möglichkeit hat, mit einem Sparauftrag in Höhe von 20 Euro im Monat in ein Portfolio, das 90% Aktien beinhaltet, das 10% Gold beinhaltet, zu sparen und hier dann auch noch zu sagen, man ist dann in Aktien investiert, wo 50% USA bedeuten, dann 17% Europa, Schwellenländer und so weiter. Wenn man sich also einer solchen Form der dauerhaften Vermögensverwaltung hingeben will, kann man das eben auch tun. Und auch hier das Highlight, die normalerweise dort anfallenden Gebühren werden auch komplett erlassen, sodass man eine kostenfreie Vermögensverwaltung für bis zu 18-jährige Kinder und Jugendliche hat.
Ja, und da braucht man sich dann einerseits nicht um das Rebalancing zu kümmern, also um die fortlaufende Anpassung des Portfolios, sondern eben auch nicht um diese Themen, die wir eben gesprochen hatten, nämlich den Sparerfreibetrag und gegebenenfalls die Nichtveranlagungsbescheinigung wirklich auszunutzen. Das übernehmen in dem Fall eben unsere Portfolioexperten.
Das also alles jetzt mit dabei, und das Ganze erfolgt dann so ein bisschen Step by Step. Hier muss man eben auch sagen, wohl dem, der ein iPhone hat, denn bei den iPhones ist es mit den App-Releases immer etwas einfacher zu steuern als im Android-Umfeld. Das heißt, dass es sein kann, dass Android-Nutzer noch den einen oder anderen Tag warten müssen, weil die Rollouts da ein bisschen anders sind. Wenn man ein iPhone hat, dann sollte es jetzt bereits möglich sein, wenn ihr die neueste App-Version habt. Das ist die 2514, habe ich mir hier aufgeschrieben. Und die braucht ihr in eurem App Store heruntergeladen. Und wie gesagt, im Play Store wird's dann eben auch bald verfügbar sein, wenn es das nicht schon ohnehin ist. Das, wie gesagt, da ist man und da ist Scalable und da ist auch kein anderer App-Bereitsteller irgendwie Herr des Verfahrens, sondern da muss man sich den Gegebenheiten dort anpassen. Und da gibt's ja, glaube ich, auch das Thema mit den unterschiedlichen Android-Versionen. Brauchen wir jetzt aber nicht zu stark zu thematisieren. Es geht jetzt auf jeden Fall los mit etwas, was wir ja länger hier schon mal hatten, was wir immer mal wieder besprochen haben und wo es sich jetzt eben auch lohnt, Christian, da mal zu überlegen, wie legt man denn dann eigentlich das Geld für den Junior oder die Juniorin an?
Ja, möglichst einfach, möglichst breit diversifiziert und möglichst kostengünstig. Und da sind wir dann wieder bei der Liste von 200 ETFs, die du eben angesprochen hast, für die eben dieses Scalable Taschengeld gilt. Und im Optimalfall wird man dort fündig. Und ich behaupte, ja, man wird dort fündig, gerade wenn man eben breit diversifiziert, strukturell optimiert anlegen will in Aktien mit diesem langfristigen Horizont. Und da sind wir bei einer weltweiten Anlage, klassisches Weltportfolio, etwa mit diesem Thema, das du ja auch schon auf dem Kanal hattest, der strukturellen Outperformance. Und dann sind wir beim Scalable ETF auf den MSCI All Country World Index.
Genau, da sind wir bei dem. Bevor wir zu dem kommen, sage ich noch ganz kurz etwas, weil wir das auch in den letzten Kommentaren immer mal wieder hatten. Etwas zu meinem alten, muss ich an der Stelle sagen, Lieblings-ETF, dem Van Eckward Equal Weight ETF.
Na, jetzt bin ich gespannt, was du denn dazu zu sagen hast. Also den hast du ja wirklich geliebt, ja? Also mit der Liebe ist ja schon ein bisschen zurückgegangen, nachdem der plötzlich nachhaltig war, weil ja ist da schon sehr
strenger fremdbestimmt nachhaltig investieren sollte.
Genau, fremdbestimmt nachhaltig. Der Nachhaltigkeitsfilter ist ja auch recht strikt, sodass ja, wir haben es, glaube ich, irgendwann mal gemeinsam in einer Sendung nachgezählt, so ein Drittel der Unternehmen, die man eigentlich erwarten würde, durchs Raster fallen. So, aber da hast du dich ja inzwischen doch mit angefreundet, glaube ich. Und dann haben wir ja noch diese Regel, maximal 40% Gewichtung in einer der drei Regionen, also Nordamerika,
was mir ja sehr sympathisch war.
Europa und Asia-Pazifik, genau. Und insgesamt 250 Werte. Und also wenn wir jetzt über Basisinvestment sprechen, muss ich natürlich sagen, also 250 Werte, bei denen noch ein Drittel fehlt, aufgrund des Nachhaltigkeitsfilters, und dann in der Gleichgewichtung, ist schon so ein bisschen eigentümlich, oder?
So, und für all die, die jetzt sagen, das sagt er ja nur, weil er jetzt bei Scalable beschäftigt ist. Nee, das hat er schon vorher gesagt. Also das brauchen wir hier nicht so zu tun. Das sind keine komplett neuen Argumente. Aber natürlich weiß Christian auch, genau wie die meisten von euch, dass sich dieser Diversifikationseffekt ohnehin bei 30 Werten meist schon eingestellt hat und diese Zusatzeffekte durch Diversifikation dann gar nicht mehr so stark sind. Punkt 1. Auf der anderen Seite muss man natürlich trotzdem eingestellen, dass man sich mit einem entsprechend breiteren Investment ein Stück weit wohler fühlen kann. Bei mir wäre das jetzt kein bestimmendes Argument, aber das muss man bei jedem Anleger ja auch entsprechend gelten lassen. Hier ist es eben so, dass in der Tat 250 Werte, ja, das ist nicht so viel wie bei anderen weltumspannenden ETFs, in 250 Werte investiert sind, nämlich die größten börsengehandelten, die entsprechend den Nachhaltigkeitsfiltern da auch durchkommen und die Allokationsbegrenzung eben auf Regionen bei 40% gekappt wird. Und ansonsten wird natürlich auch halbjährlich gekappt, was die Portfoliogewichtung anbelangt. Denn Gleichgewichtung heißt eben, dass alle halbe Jahre wieder neu ausgerichtet wird und dann jeder Wert im Depot mit 0,4% wieder gewichtet ist und sich deswegen bei der Zusammensetzung immer auf einer Halbjahresebene Veränderungen ergeben können, die bei einer besonders starken Aktienperformance, und regelmäßige Echtgeldzuschauer sehen Softbank hier an der ersten Stelle und wissen, dass das ja ein regelmäßiger Begleiter der letzten Wochen ist. Mal gucken, ob ich am Ende noch etwas zur Softbank nachschiebe. Aber hier haben wir eben eine Gewichtung dann auf einmal so von 0,76% mit der größten Aktie. Und wir haben die Top-10-Position bei 5,82%, was dann im Grunde genommen auch wieder dafür sorgt, dass es gegenüber anderen weltweiten ETFs ein bisschen an der Spitze risikominimierter auftaucht. Aber
jetzt interessiert mich ja mal eines. Also die Unzulänglichkeiten dieses von X Sustainable Equal Weight in allen Ehren, haben wir oft drüber gesprochen. Ich wusste gar nicht, dass du ihn überhaupt noch in der Agenda hast, weil es hat sich doch im vergangenen Jahr Invesco sehr bemüht, extra ein Produkt für dich zu machen, nämlich den MSCI World Equal Weight. Warum ist das nicht dein neuer Liebling? Ja, 1319 globale Unternehmen, also aus den Industrieländern, regelmäßig gleichgewichtet, TER 0,1%. Und ja, jetzt in den USA nicht 40%, sondern 42% und dann halt auch noch 6% in Kanada. Das müsste doch jetzt eigentlich dein neues Liebchen sein, oder?
Ja, auf der anderen Seite weißt du ja auch, dass wir zusammen und ich auch alleine mit dem Erhard Radatz Sendungen gemacht haben. Und wenn man dann das hört, was Erhard mit seinem Team auf der quantitativen Ebene leistet, da sage ich mir, auch das wäre eine geeignete Alternative gegenüber dem FunEgg World Equal Weight Index. Ob nun Gleichgewichtung dann das entscheidende Thema ist, da sind wir ja immer wieder dran. Ich finde es grundsätzlich einen schönen Ansatz, aber Alternativen findet man ja viele. Ich bin jetzt relativ simpel vorgegangen, und zwar nach dem Thema, was du auch zum Eingang als ein Kernpunkt und eine Kernargumentation für die Geldanlage gebracht hast. Und das ist der Kostenfaktor. Und was ich an dem Produkt FunEgg eben so toll finde, ist, dass es für total faule Menschen, die eben gar nicht an dieses Thema Reallokation und nochmal neu kaufen, vielleicht auch umswitchen, denken wollen, für die ist es ein gutes Produkt, aber es kostet halt trotzdem nicht zu teure, aber es kostet halt trotzdem 0,2%. Und bei den 0,2%, mit denen hatte ich ja vorhin gerechnet, und das bedeutet eben, dass man, wenn man die gleiche Wertentwicklung jetzt einfach mal unterstellt, von dem Van Eck Produkt gegenüber beispielsweise dem Scalable ETF, dass man dann, wenn man 8% erzielt, eben mit diesem World Equal Weight ETF nur in Anführungsstrichen 7,8% davon auch abbekommt. Und das bedeutet bei dem gleichen Ansatz 5.000 Euro als Startgeschenk von Oma, Opa und so weiter und 255 Einzahlungen des Kindergelds bis zum 18. Geburtstag statt 143.000 Euro, 425 Euro aufgerundet, eben hier auch da nur in Anführungsstrichen, und zwar in ganz deutlichen Anführungsstrichen gesetzt, 140.036 rausbekommt. Das kann man natürlich durch andere Sachen wie den ja auch immer noch nicht ganz unüblichen Ausgabeaufschlag auf Fonds, den es ja auch noch geben soll, noch stärker reduzieren. Aber 0,2% machen hier eben auch schon eine ganze Menge an Geld aus und sorgen für eine Differenz von knapp 3.500 Euro. Und 3.500 Euro aus der heutigen Perspektive sind natürlich ja schon ein ganz ordentlicher Batzen Geld. Aber auch in 18 Jahren wird es noch für den, ja, wahrscheinlich auch noch für einen kleinen Urlaub reichen, aber zumindest auch für das eine oder andere Abendessen, für ein paar Döner, für einen Kinobesuch, was auch immer man mit diesem mehr an Geld machen will. Und das sollte man sich eben dann nach Möglichkeit nicht entgehen lassen. Und deswegen sage ich da auch, dass dieser Scalable ETF mit seiner wesentlich breiteren Aufstellung von über 2500 Unternehmen, die in diesem Portfolio dann enthalten sind und ja auch der Abdenkung nicht nur von Big, sondern auch von Midcaps, dass man da eben etwas hat, was wesentlich breiter ist und was eben der gesamtwirtschaftlichen Teilhabe eben näher kommt.
Ja, dazu halt die strukturelle Outperformance, ja, durch diese hybride Replikation, dass also insbesondere in den USA und bei chinesischen Festlandaktien mit Swaps gearbeitet wird, weil es entweder, wie im Beispiel Amerikas, steuerliche Vorteile hat, mit Blick auf die Anrechnung der Quellensteuer, oder weil es einfach Vorteile im Marktzugang hat, wie in China, während ansonsten die physische Replikation gewählt wird. Das ist ja auch ein Vorteil, weil gibt's auch wieder nochmal so einen Schnaps, ja, und fürs Kind erst recht alles rausholen, sollte man natürlich für uns ansonsten sowieso machen.
Genau. Im Moment ist es ohnehin so, dass der ETF im Rahmen einer Einführungsaktion keinerlei TER hat. Für das Kind bleibt es auf jeden Fall auch so, weil natürlich dieser ETF Teil dieser 200er Liste ist als ein Produkt, was man mit X-Trackers zusammen aufgelegt hat. Aber ansonsten gehe ich ja eigentlich auch, also ich gehe ja schon davon aus, dass man sich bei Scalable schon auch noch was für uns, die wir über 18 sind, einfallen lässt für diesen ETF in Gemeinschaft. Also schauen wir mal, was da zum ersten Geburtstag so passiert. 300 Millionen sind jetzt drin. Man fängt jetzt auch in der Tat an zu sehen, da ist ein bisschen Anlauf für erforderlich. Man fängt jetzt auch in der Tat auch an zu sehen, dass es diese strukturelle Outperformance im Bereich von so 10 Basispunkten auf Jahresebene auch ins Rollen kommt. So seit 6-7 Monaten ist es sichtbar. Da ist ein gewisses Volumen erstmal auch für erforderlich, um das an der Stelle denn eben auch visibel zu haben. Damit ist es jetzt eben auch erreicht, dass man das sehen kann, wenn man es will. Aber Christian, es gibt natürlich trotzdem eine Sache, die bei mir dazu führt, dass ich diesem ETF auf jeden Fall noch eine Ergänzung an die Seite stellen will. Und wir kommen ja auch noch im weiteren Verlauf der Sendung zu, dass es noch zwei weitere Ergänzungen geben kann, die man da noch...
Lass mich raten, jetzt kommen wir auf dein Lieblingsthema, nämlich die Klumpen.
Nein, vor allem
welcher Klumpen stört dich eigentlich mehr? Der Technologieklumpen oder der USA-Klumpen?
USA.
Okay, weil ich meine, also der USA-Klumpen ist ja schon jetzt ein Klumpen, der einfach ein de jure Klumpen ist, ne? Weil also als US-Unternehmen geschlüsselt bist du halt, wenn du in den USA deinen Sitz hast, egal wo du Geschäfte machst. Dann hast du halt so Unternehmen wie Microsoft, die die Hälfte ihres Geschäfts im Ausland machen. Ja, jetzt sagst du vielleicht auch, Microsoft, da hast du dir jetzt aber ein tolles Beispiel rausgesucht, ansonsten ist die Abhängigkeit von den USA viel zu groß. Also muss man auch noch drüber reden, ist jetzt Abhängigkeit von den USA in einem Portfolio so schlecht? Also in den vergangenen Jahren war es ganz gut, aber ne, wir wissen alle nicht, was kommt.
Du willst schnell wissen, was an den Märkten und in der Wirtschaft los ist, ohne langes Suchen im Netz oder auf Social Media Sites? 5 nach 6 bringt dir jeden Abend die 5 wichtigsten Wirtschaftsnachrichten des Tages. Klar, kompakt und kostenlos. Ob Unternehmen, Börse oder Geopolitik, du liest, was heute wichtig ist. Kein Lärm, kein Spam, einfach relevante Infos auf einen Blick. Jetzt anmelden auf 5nach6.de und jeden Tag fundiert informiert sein.
Diese Betrachtungsweise vom Standort her, vom rechtlichen Domizil her, die ist natürlich schon sehr eingeschränkt, weil man kann ja auch diesen MSCI All Country World Index mal anders analysieren, nämlich mit Blick auf die Umsätze, wo sie denn anfallen. Dann wird der US-Anteil im Index gleich mal deutlich geringer, wenn man dieses sogenannte Economic Exposure, was MSCI nochmal separat erfasst, sich anschaut, haben wir da nur in Nordamerika insgesamt 47% Economic Exposure, also ökonomisches Risiko und Umsatzanteile in Nordamerika, in den USA sogar nur 44,6%.
Und das ist, weil dieses Kanada so oft vergessen wird.
Weil dieses Kanada so oft vergessen wird. Ja, so, aber jetzt, also egal ob 44 oder 47, das ist doch eigentlich ziemlich genau in der Range drin, die du dir eigentlich vorstellst. Also hast du ein strukturelles Problem mit den USA?
Das dürfte ja in den letzten Monaten, und das weißt du ja auch, dass ich damit schon so ein etwas stärkeres Problem habe. Übrigens unabhängig vom aktuellen Präsidenten, der hat das Ganze jetzt nur noch mal verstärkt, dass ich da auch sage, also dieser Unsicherheit der in der Tat in den USA registrierten Unternehmen durch diese Regierung, möchte ich mich kurz- oder mittelfristig eben nicht in dieser Dimension von 64% Portfoliogewicht aussetzen, weswegen ich eben grundsätzlich da eine Ex-USA-Komponente mit dazu nehmen wollen würde. Und das ist ja dann auch in der Tat der ETF, den wir quasi bei EchtGeldTV vielfach gemeinsam quasi in den Raum gestellt haben, wo man sagen muss, dass X-Trackers uns dann irgendwann auch mal erhört hat und gesagt hat, na, in Gottes Namen, MSCI World, Ex-USA geben wir als neues Produkt raus. Natürlich wäre es schöner gewesen, man kann ja noch mal einen zweiten Wunsch annoncieren, ein MSCI All Country World Ex-USA zu bekommen. Aber so ist es auf jeden Fall erstmal eine schöne Sache. In diesem ETF sind dann 765 Positionen enthalten. Und dass das Ganze offensichtlich keine so schlechte Idee war, auch in den Augen anderer Investoren, verrät die Fondsgröße. Die ist nämlich nach knapp anderthalb Jahren bereits auf 3,5 Milliarden Euro gesprungen, was dafür spricht, dass da auch massiv institutionelle Gelder reingekommen sind und eben nicht nur Privatanleger sich dort engagiert haben, sondern hier eben auch viele institutionelle Adressen gesagt haben, das ist eine sinnvolle Ergänzung, wozu auch immer. Ich meine, man muss ja immer sehen, mit so einem ETF kann man sehr, sehr einfach und schnell sich auch in Märkten breit aufgestellt engagieren und hat hier dann eben, wenn man das mit diesem ETF macht, in Japan gleich mal 20%, in Großbritannien 12%, in Kanada, ex-USA, in Kanada hat man 10% und in Deutschland immerhin 8,8%. Und dann kommen nochmal 49%, also knapp die Hälfte kommt nochmal aus anderen Ländern. Das ist für mich so eine Komponente, die ich sehr angenehm finde, mit der ich mich in Ergänzung sehr wohlfühle und was ich auch, wenn wir so Veranstaltungen haben, wo es einfach darum geht, welche Grundaufstellung es einfach geht, das ist das, wo ich sage, da stellt sich mein Wohlfühlgefühl am stärksten ein, wenn ich nämlich sage, ich gewichte diese beiden ETFs nebeneinander mit einmal 60% für den Scalable ETF und 40% in dem MSCI World ex-USA. Das wäre so mein Vorgehen. Und dann kommt man im Grunde genommen auf 40% US-Anteil runter. Und das ist ja das, womit ich mich beim Van Eck schon wohlgefühlt habe. Nur, dass man eben dadurch, dass man diese entsprechenden Gewichtungsanteile hat, eben auch bei den Kosten deutlich günstiger unterwegs ist. Denn die 0,15%, die fallen ja dann nur für 40% des Depotwerts an. Und damit habe ich dann 0,06% Kosten pro Jahr. Und damit würde ich im Zweifelsfall auch sehr, sehr gut leben können.
Ja, was natürlich passiert, wenn du diesen Mix machst aus MSCI All Country World und MSCI World ex USA, du senkst nicht nur das Gewicht der USA, sondern du verwässerst natürlich auch den ohnehin nicht übermäßigen Schwellenländeranteil im MSCI All Country World Index. Und wenn du jetzt auf der einen Seite sagst, Amerika siehst du kritisch, jetzt merke ich aber auch bei dir immer, also du bist jetzt auch nicht so Jupp-Heidi, Europa vorwärts, ja, sondern siehst auch da gewisse Risiken, auch was die politische Entwicklung angeht, was die Schulden angeht, was die Reformunfähigkeit angeht. So, also so viel haben wir ja in der Welt jetzt nicht, ja. Dann bleiben eigentlich nur die Emerging Markets und speziell Asien und da China und Indien. Und das hast du ja jetzt durch deine 40-prozentige Beimischung runterverwässert.
Das habe ich erstmal runterverwässert, das stimmt, und das ist ein total valides Argument, womit wir schon ein bisschen auch dem Teil 2 vorgreifen. Hier ist es für mich einfach so ein bisschen so unter der Überschrift zwei Nasen tanken super, zwei ETFs, die im Grunde genommen ausreichen, um erstmal wirklich auch Vollgas zu geben, um sich auch dem Thema Kapitalmärkte entsprechend angenähert zu haben, um auch erstmal so dieses Wohlfühlgefühl mit dem Thema der regelmäßigen Geldanlage sich einstellen zu lassen.
Also wenn du jetzt hier solche alten Filme zitierst, dann müssen wir jetzt auch eigentlich beide ins Profil gehen. Ja, also auf drei.
Ich bin schon.
Boah, das sind mir die Supernasen. Ja, ich habe schon wieder nach vorne geguckt, ja. So, das ist für die jungen Leute einfach mal auf YouTube gucken. Ich glaube, den kann man da ganz gucken, den Film. Zwei Nasen tanken, super. Ich habe ihn letztens mit meinem Sohn geguckt. Er hat sich beömmelt vor Lachen. Thomas Gottschalk und Mike Krüger, ja.
Echt, also das finde ich ja insofern ganz interessant. Keine Angst, wir gehen gleich wieder zu den Anlagethemen. Aber bei dem Thema alte Filme, und also ich merk's ja bei mir, dass mir bei alten Filmen diese Schnittgeschwindigkeiten, diese Erzählgeschwindigkeiten, diese Langsamkeit nach ein paar Minuten wirklich furchtbar auf den Keks geht und man wirklich merkt, wie man an dieses dynamische, schnelle und so weiter gewohnt ist, was möglicherweise auch damit zusammenhängt, dass man den einen oder anderen Podcast gelegentlich auf einer anderen Geschwindigkeit als 1,0 hört und sich dadurch auch an schnellere Sprache gewöhnt hat. Aber das ist ja lustig, dass Julian da in der Tat bei Piratensender Powerplay, um die es da glaube ich auch geht.
Oder genau, den haben wir auch schon geguckt, ja.
Das ist ein weiterer Teil, Teil der zwei Nasen.
Ja, genau, das ist großartige Unterhaltung und wir wollen ja hier auch ein bisschen was so für Kinder insgesamt mitgeben. Also
ja.
Schaut mit euren Kindern Thomas Gottschalk und Mike Krüger, aber von vor 40 Jahren.
Ja, so, aber in der Tat ist es natürlich so, und jetzt zurück zu dem Thema Asien, dass es mir bei der Variante 1, die ich hier in den Raum stellen will, 60% MSCI All Country World, 40% MSCI World ex USA zunächst mal sage, mir geht es darum, den USA-Anteil zu reduzieren auf dann 40%. Japan ist in einem solchen Portfolio übrigens mit 11% vertreten. Das Vereinigte Königreich mit 6,2, Kanada und Frankreich sind die folgenden. Deutschland fliegt dann aus den Top 5 raus. Das übersteht man und wundert man sich auch nicht allzu stark. Und in der Tat, der Christian hat es schon gesagt, dass, und dazu blende ich hier mal, während ich euch die Alternativwerte aufzähle, den Scalable ETF als das stärkere Depotgewicht mit ein und seiner Sektorenallokation, die Informationstechnologie geht auf unter 20% runter, die Finanzunternehmen gehen auf 17% nach oben, Industrieunternehmen sind bei 12,7, nicht Basiskonsumgüter sage, habe ich Schwierigkeiten damit, mir vorzustellen, was sich dahinter verbirgt. Was verbirgt sich dahinter, Christian? Du weißt sowas
immer aus dem Stand. Das ist zyklischer Konsum, so könnte man es auch nennen. Man könnte es dann auf Englisch Consumer Discretionary nennen. Und zyklischer Konsum, da denken wir natürlich zuerst an sowas wie LVMH, an Klamottenlabel. Aber zum zyklischen Konsum gehören auch Autohersteller. Damit wissen wir schon, wer Nummer 2 in diesem Index ist. Ja, logisch, Tesla. Und dazu gehören auch Handelsunternehmen. Und da Amazon zwar das Geld mit Technologie verdient, aber den Großteil der Umsätze im Handel macht, gilt auch Amazon als nicht Basiskonsumgüter oder zyklische Konsumgüter. Deswegen ist halt dieser ganze Sektor, der ist irgendwie mit knapp 50% von diesen zwei Unternehmen besetzt, ja, wie er überhaupt Big Tech dafür sorgt, dass die Grenzen von diesen Sektorindizes sowohl in den USA als auch beim MSCI World so ein bisschen gesprengt werden. Ja, weil du möchtest irgendwie sagen, ja, ich will in Technologie investieren, ja, aber IT ist eben nur Informationstechnologie und enthält von den Mag 7 eben nur Nvidia, Apple und Microsoft. Ja, beziehungsweise wenn man dann zu den Mag 7 noch die anderen dazu macht, ja, eine Broadcom und eine Oracle sind dann auch mit dabei. Aber es ist eben keine Meta dabei, es ist keine Alphabet dabei. Die beiden repräsentieren nämlich rund 50% des Communication Services Subindex.
Die Top 5 Unternehmen, die sich dann hieraus ergeben, zumindest aus so einem Portfolio X-Ray, lauten hier Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon und Meta. Tesla ist aus welchen Gründen auch immer da nicht in den Top 5 mit dabei. Und das heißt, die Top 5 Unternehmen machen dann hier so 9,7% der Gesamtgewichtung aus. Also auch da geht's ein bisschen nach unten, wenn man hier eben beim Scalable ETF alleine eben sieht, dass es ja sich so im Bereich schnell überschlagener 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, sagen wir mal überschlagener 15% bewegen dürfte. Also vor dem Hintergrund, das wäre die erste Kombinationsmöglichkeit, 60% MSCI All Country World und 40% in den MSCI World ex USA. Variante 1. Aber Christian hat ja schon eine Geschichte angedeutet, die in der Tat ein Thema ist. Und das ist für jemanden wie mich, der ja insbesondere auch gerne in Richtung Osten reist und dann auch gerne in Richtung asiatischer Osten, eben in der Tat ein Thema gewesen, wo man sich mal mit beschäftigen kann, wenn man sich dann eine solche Allokation anguckt. Und dann kommt man eben in der Tat zu dem Ergebnis, dass da vielleicht noch eine Zusatzergänzung, und das ist ja der Vorteil, den wir mittlerweile haben, dadurch, dass wir ETFs haben, dadurch, dass die Ansparbeträge ja sehr, sehr gering sind und man bei Scalable...
Ja, also ab einem Euro, sagen wir es doch gleich, Euro, also beziehungsweise ab 20 Euro bei Scalable Wealth. Ja,
Ich will dazu ja keinen animieren, wirklich mit einem Euro das zu machen, weil da muss halt immer mal klar sein, dass es dem Broker an der Stelle kaum möglich ist, in irgendeiner Form dieses Geschäft auch nur halbwegs profitabel zu betreiben. Aber es ist zumindest das Angebot, was es eben auch noch gibt. Aber wenn man jetzt beispielsweise sagt, wir haben so einen Betrag wie die vorhin skizzierten 255 Euro, dann kann man ja vielleicht auch einen kleineren Teil in einen ETF packen, den ich selber sehr, sehr gerne habe. Und da geht's eben in Emerging Markets, die ja in der Tat von Christian zu Recht als untergewichtet beschrieben wurden. Da geht's auch in der Tat dann nach Asien, die auch als untergewichtet beschrieben wurden, insbesondere bei den Emerging Markets. Man hat mit diesem Emerging Market ETF, sage ich auch ganz deutlich, den Nachteil, dass bestimmte andere Emerging Markets, die andere sehr, sehr wichtig ansehen, damit rausfallen. Und das ist etwas, was ich komplett billigend in Kauf nehme. Und weswegen ich sage,
warum eigentlich? Musst du ja nicht, ne?
Also warum
also du bist doch zum Beispiel jetzt so ein Value-Freund. Ja, du freust ja immer über niedrige KGVs. Und wenn du hier so 5er, 7er KGVs sehen willst, auch bei höher gewichteten Indexwerten, dann brauchst du Lateinamerika, Brasilien und Mexiko, ja, die du im MSCI Emerging Market ja mit drin hättest. Außerdem, ja, dann natürlich noch den Mittleren Osten, ein bisschen Südafrika. Und dann frage ich mich ja auch noch, du magst ja Nebenwerte so gerne. Ja, also Small Caps, die sind ja in diesem Emerging Asia nicht enthalten, sondern die Standardindizes von MSCI haben nur Large und Mid Caps. Warum nicht, um auch die Small Caps aus den Emerging Markets drin zu haben, die ja oftmals auch ein stärkeres Exposure zur Binnenkonjunktur des jeweiligen Landes haben. Warum nicht stattdessen MSCI Emerging Markets IMI, also Investable Market Index inklusive Small Caps mit einem Anteil von ungefähr 14%?
Also zunächst mal ein kleines Totschlagargument, weil das Thema ja auch ist, die eigene Konsequenz reicht immer nur bis zum Beginn der eigenen Inkonsequenz. Ja, und das ist da eben bei mir auch so. Und es gibt immer ein Für und es gibt immer ein Wider bei bestimmten Sachen. Und es gibt etwas, was ich euch auch nur dringend ans Herz legen kann. Wir machen das hier im Rahmen einer Diskussion, weil wir wissen, dass wir beide zu Entscheidungen in der Lage sind. Und bei mir ist es eben so, bei mir ist das eine Entscheidung, dass ich mir diesen ETF schon in der Tat, oder dieses Indexkonzept MSCI Emerging Markets Asia schon lange angucke, schon lange für mich als gut empfinde und ich mich damit eben dann auch als Ergänzung, auch da die großen Unternehmen eben drin zu haben, sehr, sehr, sehr wohlfühle. Wer jetzt der Argumentation von Christian folgt, der ist herzlich willkommen, eine andere Entscheidung zu treffen. Aber bitte tut eins. Entscheidet und denkt nicht ewig drüber nach. Und wenn euch davon gar kein Argument überzeugt, dann fangt im Zweifelsfall auch nur, also nicht nur, dann fangt alleine mit dem Scalable ETF an. Und wenn euch dann der USA-Gedanke vielleicht doch irgendwann mal eilt, dann nehmt den mit dazu. Und wenn euch der Emerging Markets-Gedanke mit eilt, dann nehmt auch den mit dazu. Ob nun den Emerging Market Asia oder den richtigen Emerging Markets. Aber entscheidet, fangt an, legt das Geld zur Seite und gewöhnt euch vor allem daran, dass dieses Geld wegfließt. Denn wenn ihr euch daran einmal gewöhnt habt, diese Gewöhnung hört nicht mehr auf und ihr könnt bei zukünftigeren positiven Finanzentwicklungen, egal ob nun für euer Kind oder für euch selber, sehr, sehr leicht euren Sparplan erhöhen. Und wenn euch dieses Thema, was Christian gerade noch angebracht hat, der Small Cap Zuneigung, ja, kleine Unternehmen sind dynamischer, die entdecken Neues, die machen vieles besser als größere Unternehmen. Wenn euch dieser Gedanke auch so gut gefällt, wie er ja weiß, dass er mir gefällt, dann hätte ich noch eine vierte Ergänzungsvariante mit dabei, nämlich den iShares MSCI World Small Cap ETF. Da sind wir nicht auf eine bestimmte Region, sondern da sind wir wieder dann auch komplett international mit dabei. Und ich springe sofort auf die Zusammensetzung, beziehungsweise ich sage euch vielleicht vorher ganz kurz noch, dass dieser ETF normalerweise 0,35% pro Jahr kostet. Aber er ist auch in der Liste der 200 ETFs enthalten, gemeinsam mit 3.400 und ein paar zerquetschte Positionen, also Unternehmen, die hier drin sind, und mit einer Fondsgröße von 5,7 Milliarden, ein wirklich richtig schönes Dickschiff, wo man auch wieder das Thema hat, dass die USA zwar mit 53% gewichtet sind, aber das ist ja eine Thematik, die man über Gewichtungen ausgleichen kann. Und deswegen sage ich die jetzt auch gleich, bevor wir dann wieder auch so ein bisschen in den tieferen Talk einsteigen. Die Variante 2, die ich euch hier mit auf den Weg geben will und die ich mit Christian jetzt auch gleich noch diskutiere, heißt 50% MSCI All Country World, 30% MSCI World ex-USA und jeweils 10% einmal in den Emerging Market Asia ETF und 10% in den MSCI World Small Cap ETF. Und damit erreicht man dann wiederum auch eine Gewichtung im Gesamtportfolio, wo Nordamerika mit 44% vertreten ist und davon dann eben 39% in den USA liegen und 4,9% in Kanada. Und da bin ich dann wieder in so einer Situation, wo ich sage, das finde ich ein ausgesprochen angenehmes Portfolio, würde es aber in der Tat auch gar nicht unbedingt jedem Einsteiger aus meiner Perspektive zwingend mit auf den Weg geben. Weil ich sage, in dem Moment, wo man mit den zwei ETFs, die wir in der Zwei-Nasen-Tanken-Super-Kategorie dann eben drin haben und die ich da quasi reingesetzt habe, ist es ein sehr stabiler Anfang. Und wenn man das eventuell ergänzen will, dann ändert man auf 50, 30, 10 und 10. Christian, so, und jetzt werde ich gegrillt.
Nö, kann man ja so machen. Ne? Also ich denke nur bei manchen Dingen dann immer so ein bisschen ans kölsche Grundgesetz, mal Idiot, aber nicht so oft. Ne? Da ist, mach's gut, aber nicht zu oft und mach's gut und mach nicht zu viel davon. Es wird dann schon recht speziell und dann hier noch 10% und dann diversifiziert man vielleicht wieder ein bisschen auf. Ja, kann man machen. Ich bin der Meinung, für die allermeisten Menschen und für die allermeisten Kinderdepots ist halt ein Basisinvestment, was breit diversifiziert ist, was in sich eine Momentumstrategie hat, wie das ein kapitalisierungsgewichteter Index nun mal hat, was weltweit diversifiziert anlegt, was keinen Unterschied macht zwischen Industrie- und Schwellenländern, so dass ich mich nicht fragen muss, was ist, wenn das mal irgendwann umgruppiert wird, ist eine fantastische Basis, die man dann irgendwie nach eigenem Gusto nachwürzen kann, aber nicht muss. Und ja, man kann das auch mit 4 machen und man kann es auch mit 6 oder mit 10 machen. Das ist ja dann noch abschreckend, weil wir müssen ja sagen, also wer EchtGeldTV guckt, den müssen wir ja nicht mehr unbedingt abholen, sondern es geht ja vielleicht auch darum, dass derjenige oder diejenige, die EchtGeldTV guckt, sagt, Mensch, also ich habe ja hier Kollegen oder eine Nachbarin, die müssten das eigentlich auch mal wissen, dass man das entsprechend dann auch mal rübergeben kann. Und da sollte es halt irgendwann auch gerade fürs Kind einfach sein. Ja, weil man will ja denn auch nicht, dass das Kind irgendwann mit 18 dieses Depot bekommt und dann erstmal so da steht und es ist da hier noch ein ETF und da noch ein ETF und dann muss ja auch sein, dass vielleicht in 18 Jahren dann irgendwann auch mal die Produkte ausgetauscht, damit man beim Entsparen dann verschiedene Töpfe macht, ja, und dann sind da 15, 20 einzelne WKNs, der Kind sagt, boah, nee, das war alles zu viel, da habe ich überhaupt keinen Durchblick, ich verkaufe das erstmal alles, ja, und dann baue ich das neu auf. Und just in dem Moment, ne, wo das Kind dann verkauft hat, ne, kommt ein Freund und der verkauft gerade ein Labo, ne, da sind wir wieder bei der Geschichte. Also insofern, mach nicht so kompliziert und gerade dieses Thema zum Beispiel mit verschiedenen Töpfen, dass wenn man also wirklich feststellt, man hat 5 Jahre irgendwo reingespart, da sind kräftig Gewinne drauf aufgelaufen, ja, und wenn hinterher entspart wird, ist es halt ganz klar FIFO. Wenn man auch schon alle Freibeträge entsprechend ausgeschöpft hat, ne, dann kann es auch irgendwann Sinn machen, einfach ein zweites Produkt, was gleichartig ist, stattdessen zu besparen, was was übrigens dann nicht nur für Kinder, sondern für jeden gilt. Aber das ist dann vielleicht im Einzelfall, wenn wir über die Zahl der Ziel-ETFs sprechen, relevanter, als jetzt zu sagen, ach, da mische ich jetzt hier noch was mit 10% bei. Außer es ist halt irgendwie auch zum Beispiel so ein Thema, was einem sehr, sehr wichtig ist. Also wenn jetzt der eine oder andere sagt, ja, Gaming ist jetzt ein besonderes Thema oder irgendetwas Ökologisches, ja, dann ist das halt auch so ein klassischer Satellit, wobei auch da sollte man es eben nicht übertreiben.
Genau. Und das ist im Grunde auch das, wo jetzt meine Nichte Pauline gerade denkt, nach dem Motto, woher weiß denn der das? Er hat doch gar nicht die WhatsApp bekommen, die ich ans Onkelchen geschickt habe. Richtig, die ging ja an mich. Und Christian weiß das in der Tat nicht. Aber genau so war es eben, dass meine Nichte vor dem angenehmen Problem steht, sich mit dem Thema Geldanlage jetzt auseinandersetzen zu können. Und ich ihr gesagt habe, guck dir einfach die Sendung von heute an. Also Pauli, für dich, nimm die vier Dinger, spar sie so an und im Zweifelsfall machen wir das auch nochmal schnell zusammen. Und dein Sonderthema, was du eben in der Tat auch noch hast, erneuerbare Energien, Christian, ich glaube, dazu können wir auch nochmal bei Gelegenheit zusammen eine Sendung machen und da fallen uns wahrscheinlich auch ein paar ETFs ein.
Ja, es ist halt, also ETFs fallen mir da genug ein. Das Problem ist, dass die nicht alle wirklich viel Spaß gemacht haben. Dass das Thema in der Tat extrem schwierig investierbar ist, ja, was ja für manche Trendthemen geht. Aber vielleicht ist auch beim einen oder anderen Space ein Thema. Oder man geht halt wirklich auch mal auf Beimischung, auf sogenannte Satelliten, die vielleicht wirklich sich unabhängig entwickeln könnten von den Aktienmärkten. Wir haben ja bislang nur über Aktien gesprochen. Man kann ja auch was anderes beimischen. Und eine Möglichkeit dafür wäre ja dann zum Beispiel auch Gold. Also auf Gold gibt's jetzt kein Taschengeld, ja. Aber trotzdem kann man es natürlich im Kinderdepot über entsprechende ETCs besparen. Auch ETCs mit physischer Hinterlegung, dinglicher Auslieferungsoption, damit man eben auch den Steuervorteil 12 Monate angelegt und dann steuerfrei verkaufen, damit man das alles nutzen kann. Und sowas ist ja auch einmal so, wo man sagen kann, das, was man vielleicht selber macht, kann fürs Kind interessant sein. Wenn wir da einmal sind bei dem Narrativ, was du ja jetzt auch häufiger in der Sendung erwähnt hast, des digitalen Wertspeichers, wären wir halt auch bei Bitcoin beziehungsweise entsprechenden Bitcoin-Notes und auch das ist möglich, ja.
Genau. Und das soll eben auch dazu dienen, dass ihr anfangt, euch darüber Gedanken zu machen. Es gibt bei den Unterlagen eine komplette Übersicht für die hier in der heutigen Ausgabe besprochenen 5, ich habe sie mal Einsteiger-ETFs genannt, weil sie für mich eben 5 Produkte darstellen, mit denen man anfangen kann. Der komplette, ich möchte mich um nichts kümmern, Van Eck mit 0,2% ist für eine Einzelanlage trotzdem aus meiner Sicht ein gutes Produkt. Die eigentliche Kernkombi sind die zwei Nasentanken super, da eben Scalable All Country World und der Xtrackers World ex-USA, auch mit den Gebührenübersichten und so weiter aufgeführt. Und das Ganze gibt's dann eben auch noch vor allen Dingen verlinkt, damit ihr aktuelle Performance-Zahlen dann eben auch entsprechend jeweils aktuell habt und euch die Sachen angucken könnt. Und in dieser Darstellung auf Just ETF habt ihr dann eben die entsprechenden ETFs nebeneinander und könnt dann beispielsweise auch aus eurer Position sagen, naja, wenn ich mich jetzt so entscheide, dann interessiert mich ja der Van Eck möglicherweise nicht, dann klickt ihr den eben entsprechend weg. Und dann ist er da dann eben auch raus und ihr könnt dann nachvollziehen, wie sich zumindest auf der kurzfristigen Ebene diese Sachen entwickelt haben. Und ihr könnt natürlich auch mal den Scalable ETF rausklicken, nicht um ihn wegzuhaben, sondern um eine etwas längere Möglichkeit zu haben, euch auch Wertentwicklungen anzugucken und dabei dann eben aber auch leider Gottes zu entdecken, dass ja auch der X-Trackers noch gar nicht so lange, der X-USA noch gar nicht so lange da ist. Von daher macht es hier keinen Sinn. Um euch mal diese gesamte Tabelle ein bisschen zu zeigen, was da alles drin ist. Ich habe die lustigerweise auch in der Vorbereitung, aber das ist ja ganz oft so, dass ich auf, in der Vorbereitung auf die Sendung dann irgendwelche Sachen entdecke, die mal bei Scalable, mal bei Just ETF, mal irgendwo anders neu sind. Und die kann man dann eben auch mal zeigen. Wie gesagt, der Link, den habt ihr in den Unterlagen auch drin. Da könnt ihr dann jeweils auch die aktuellen Sachen euch angucken. Und hier sind eben diese Dinge komplett nebeneinander gestellt. Ist, ja, eine der schönsten Darstellungen, die mir in letzter Zeit dazu über den Weg gelaufen sind, wo ihr dann eben auch mal durch die verschiedenen Top Tens euch bewegen könnt und da eben auch nochmal die Länder, die Sektoren, Auflistung habt, natürlich Renditeübersichten und so weiter und so fort. Also das alles damit dabei und das ist es dann eben auch. Und an der Stelle kann es eben sein, dass diese 50-30-10-10 Variante für euch etwas ist, wo ihr sagt, naja, mit 4, da komme ich noch klar, 4 gewinnt, war vielleicht in der Vergangenheit auch ein beliebtes Spiel bei euch und von euch. Mit 4 ETFs, finde ich, ist noch jeder gut aufgestellt und kann es überblicken. Und das wäre dann eben auch meine Anregung, hier zu sagen, fangt vor allen Dingen damit an. Und ihr könnt euch alles auch anders entscheiden. Ihr habt eine Liste mit 200 ETFs zur Auswahl. Da könnt ihr euch alles mal in Ruhe bei Just ETF angucken und die Sachen miteinander vergleichen. Aber macht nicht nur das, sondern trefft eine Entscheidung. Und wenn ihr euch noch nicht für die anderen entscheiden könnt, entscheidet euch zumindest für einen und gewöhnt euch daran, dass entweder das Kindergeld oder eben aber auch eure nächste Gehaltserhöhung weggeht. Wie gesagt, ob in das Depot des Kindes oder ob in euer eigenes Depot für die Vermögensbildung, ist da egal. Aber gewöhnt euch an, in Gelddingen auch Entscheidungen zu treffen, wenn ihr es verstanden habt. Nachdem wir jetzt das Basissparen, ob nun im Kinderdepot oder für euch selber, kurz durchhaben, naja, ganz so kurz war es nicht, aber ich glaube, trotzdem sehr informativ, will ich ein kurzes Update zu zwei Sachen geben, die in der letzten Woche stattgefunden haben. Erstmal mein Goldverkauf. Das Geld ist inzwischen auf meinem Konto eingegangen. Es hat sich zu meinem Erstaunen auch keiner von der Bank gemeldet. Also offenbar nimmt man an, dass sechsstellige Eingänge bei mir normal sind. Finde ich gut, die Einstellung. Sie könnten öfter kommen. Gold war das eine. Da kommt demnächst auch noch ein bisschen was an Geld auf das Scalable-Depot wieder rauf. Aber es gibt noch ein anderes Unternehmen, über das ich im Zweifelsfall mit der Taktik gerne jede Woche sprechen möchte, nämlich die Softbank. Ihr erinnert euch vielleicht, letzte Woche war es so, dass ich da am 15. Oktober ein drittes Stop-Loss-Level hinterlegt hatte, nach irgendwas in den 80ern, dann nach 101 ein Stop-Loss-Level bei 111 Euro platziert habe. Begleitet mit den Worten, naja, immer wenn ich das gemacht habe, bei den letzten zwei Malen, ist die Aktie danach um 10% gestiegen. Und was soll ich sagen? Das ist wieder passiert. Die Aktie ist wieder stärker gestiegen. Damals war sie noch am 15. so in einem Bereich, wo sich schon ein mal nach unten wieder ausgetestet hat. Das, was ich dann als Stop-Loss-Level gezogen habe, nämlich in den Bereich der 111 zu gehen. Deswegen hier also die 111 als Stop-Loss-Level genommen. Jetzt quasi wieder was Neues, ein neues Hoch erreicht, nämlich im Verlauf der letzten Tage. Und präzise war es der 20.10. da in der Spitze auf 144,70 Euro nach oben gegangen. Und naja, da gucke ich mir dann wieder an, was war denn in diesem Zyklus des nochmaligen Ausbruchs nach oben so das Tiefniveau. Und einen Tag vorher war am 17.10., also einen Börsentag vorher, war der Tiefstkurs bei 128,20 Euro. So, und der Höchstkurs vorher, der war bei 126 Euro. Und wie gesagt, also ich mache das jetzt so lange, bis diese Aktie, die ja im Bereich einer Fahnenstange ist, das kann ich gleich auch noch ein bisschen erläutern, dann im Zweifelsfall irgend rausfällt. Aber es macht mir auch gar nichts, nicht, dass wir uns da missverstehen, wenn diese Aktie jetzt weiterhin jede Woche um 10 oder 15% steigt. Ich komme damit emotional und auch wirtschaftlich sehr gut klar. Und nachdem jetzt die Stop-Loss-Order also raus ist, nochmal hier in den Chart reingegangen, 128,20 war das Tief, 127, 126 war hier das Hoch. Also positioniere ich mich bei meinem es ist ja kein Stop-Loss in dem Sinne, es ist eine Stop-Win-Order, aber es heißt halt nicht so. Also bei meiner Stop-Order unterhalb von 128,20 Euro, denn wenn da runter die Aktie fällt, dann würde ich ganz gerne raus und ich mache den Abstand sogar noch einen Tick größer und sage hier, dass ich einen Verkauf durchführen möchte meines Gesamtbestandes von 25%. Und zwar bei einem Stop von 127,45 Euro. Stop hinzufügen. Damit habe ich nur eine 2%ige Ausführungswahrscheinlichkeit innerhalb von einer Stunde. Aber ich bin dabei bei diesem auch ganz gerne eingetragenen Bereich von 127,50 Euro. Leicht unterhalb von den 128. Und ich bin oberhalb von 127,41. Was der Betrag wäre, damit es rechnerisch eine Verdreifachung ist. Denn mein Bestand notiert ja mit einem Einkaufskurs von 42,47 Euro und das mal drei genommen sind 127,41 Euro. Mal sehen, ob ich in einer Woche ein weiteres Update zu diesem Titel habe. Und ja, ein weiteres Update zu Gold muss es dann ja erstmal nicht voraussichtlich geben, weil so schnell wird der Kurs nicht auf das Level nachgeben. Ich will hier nur noch mal daran erinnern, was eine Kernargumentation auch bei dieser ganzen Überlegungsarie zu Softbank war, dass die Aktien nämlich 73% immer noch oberhalb der 200-Tage-Linie notiert und damit schon in gewisser Weise auch ein Seismograph für das Thema der zumindest ambitioniert erscheinenden Bewertungen von KI-Aktien, KI-Unternehmen, KI-Technologien ist. Und da kann man irgendwann dann auch mal sagen, wenn es genug ist, ist es genug. Und nachdem ich jetzt auch Softbank nochmal angepasst habe, sage ich danke an Christian für dein wieder mit dabei sein, für deine Ergänzung. Und ich hoffe, dass wir das sehr, sehr zeitnah dann wieder tun, vielleicht mit dem ein oder anderen thematischen Satellitengespräch.
Ja, hat mich gefreut. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören und bis bald. Und ich darf jetzt heute auch mal sagen, tschüss aus Berlin.